Siegfried hat gerade schon darauf hingewiesen, dass es Weihnachts- und Adventsbeleuchtung, muss man ja sagen, gibt hier drinnen. Aber vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass es draußen auch gibt. Wenn es die Sonne scheint, fällt es nicht so auf. Aber es hängt der Herrnhuter Weihnachtsstern im Baum seit gestern, vorgestern. Keine Ahnung, also seit letzter Woche, gestern oder vorgestern. Und ein Baum steht oben auf dem Dach, der beleuchtet ist, wenn es dunkel ist, dann sieht man es. So ist das. Danke an die, die das aufgestellt haben. Thilo und Michi und ich glaube, Aaron war dabei, glaube ich, noch. Wir lieben Kerzen und Licht im Advent. Also wir zünden Kerzen zu Hause an. Ich nehme an, dass das bei den meisten so zumindest so ist. Auch manche vor der Tür. Hier sehen wir es. Wir haben den Adventskranz, das geht jetzt los mit 4 großen Kerzen. Manche, auch das hast du schon genannt, beleuchten ihre Häuser und eine ganze Hecken, also sind umstellt, also beziehungsweise die Häuser sind dann umstellt mit Licht. Warum machen wir das? Weil Finsternis sich bedrückend auf unsere Seele legt. Weil Finsternis nichts Schönes ist. Und Licht berührt unsere Seele. Licht strahlt Wärme aus und Hoffnung. Und Licht durchbricht die Finsternis. Licht ist immer stärker als Finsternis, immer stärker als Dunkelheit. Also Finsternis hat gar keine Chance gegen Licht. Wir brauchen Licht, um uns sicher zu fühlen und wohl zu fühlen, um nicht zu stolpern, um auch aufzuleben. Und um uns zu freuen. Wer von euch hat als Kind in einem ganz dunklen Zimmer geschlafen, wo alles dunkel war? Ich auch. Voll dunkel. Und wer nicht? Wer hat eine Lampe oder irgendwie ein Licht? Also meine Mutter hatte für sich die Erfahrung gemacht, dass wenn es ganz dunkel ist, kann sie gut schlafen. Und das hat sie auf uns übertragen. Und ich lag in meinem Bett, ich weiß nicht, wie alt ich war, 5, 6, 7 oder so. Und es war so finster, dass du nichts sehen konntest. Und ich hatte Angst. Also ich lag richtig starr und steif im Bett. Und irgendwann habe ich ihr das gesagt, ich weiß gar nicht, wie lange ich das ausgehalten habe. Und dann hat sie mir das erklärt, dass sie das so von sich übertragen hat. Und dann, ab da, war so die Tür zum Flur ein Spalt offen. Da ging also so ein Lichtstrahl in die Dunkelheit und dann konnte ich schlafen. Dann ging es mir gut. Ich habe das heute Morgen Frauke erzählt, die ist schwer erkältet, die ist zu Hause. Und sie sagt, ja, bei mir war es auch dunkel, aber es war gut. Also so sind auch die Erfahrungen ganz, ganz unterschiedlich. Unser Bibeltext spricht von Licht, das Dunkelheit durchdringt und überwindet. Und das ist auch übertragen gemeint. Also wo ist es finster in unserer Welt, in mir selber auch. Und Licht dringt durch. Ich lese Jesaja 9, die Verse 1 bis 6. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen Ernte. Sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. So wie du Israel damals aus der Gewalt der Midianiter gerettet hast, so befreist du sie dann von der schweren Last der Fremdherrschaft. Du zerbrichst die Peitsche, mit der sie zur Zwangsarbeit getrieben werden. Die Soldatenstiefel, die beim Marschieren so laut dröhnen, und all die blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn uns ist ein Kind geboren, Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Das ist auch die Erfahrung unserer Welt. Dass es finster ist, dass es Kriege gibt, die rutschen uns immer mehr unter die Haut, die kommen immer näher. Es gibt Krankheit, es gibt finanzielle Sorgen und es gibt Streit. Und alles das können wir unter Finsternis fassen. Es beeinträchtigt unser Leben und es beeinträchtigt auch um uns herum das Leben. Und es nimmt uns Lebensfreude. Finsternis bedrückt. Es nimmt uns die Freude am Leben, wenn alles mühsam und schwer ist. Und das fühlt sich dann finster an. Und unser Bibeltext, der in so eine finstere Situation hineingesprochen ist vom Volk Israel, spricht von dieser Finsternis und dann aber auch sofort, Licht ist stärker, das, was ich gerade schon gesagt habe. Licht durchbricht diese Dunkelheit. Und die Finsternis hat nicht das letzte Wort. Wenn wir ganz an den Anfang der Bibel zurückgehen und da aufschlagen, dann sehen wir, es war finster auf der Erde und das Erste, was Gott sagt, ist, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und die Finsternis musste weichen. Und es gibt dann ganz einige Bilder für die Freude. Also eine Ernte. Das letzte Woche hatte ich darüber gesprochen, dass der Landwirt oder auch der Gartenfreund muss aussehen, muss also loslassen, das, was eigentlich auch Brot sein könnte. Und muss sagen, es muss in die Erde, ich darf es jetzt nicht essen. Und das ist manchmal ein schwerer Schritt, wenn wenig da ist. Oder damals war es ein schwerer Schritt, weil wenig da war. Und dann ist da die Hoffnung, dass alles gut wächst, dass das Wetter stimmt, dass es nicht zu trocken ist, nicht zu nass. Und dann ist die Ernte da und dann, das wissen wir alle, das kriegen wir hier mit, wie viel Arbeit das ist, die Ernte einzubringen. Wie viele Stunden da drauf gehen und wie kurz die Nächte sind für die, die auf den Traktoren sitzen. Also das ist hier das Bild, einfach schwer wurde gearbeitet, jetzt wird gefeiert. Das ist Erntefest. Jetzt sprudelt die Freude, Gott hat uns beschenkt. Wir können das teilen, wir haben genug wieder für ein Jahr. Und er hat es gut gemacht. Und das andere, das hören wir nicht so gerne, das war aber die Realität damals, dass es Kriege viel mehr gab noch als heute oder genauso viel wie heute. Und Menschen meinten immer, sich nehmen zu müssen mit Gewalt, was ihnen gar nicht gehörte. Und dann wird gekämpft und es wird gesiegt und dann wird Beute verteilt. Also die Finsternis damals war real, war greifbar. Da gab es ein Volk, die Assyrer. Die hatten eine riesige Armee, sie war gewalttätig, sie war brutal, die Soldaten waren gut ausgebildet, sie waren gut ausgerüstet. Mit Waffen, mit Stiefeln, mit schützenden Mänteln und mit Mitteln, Menschen gefangen zu nehmen und zu unterdrücken und zu quälen. Also ein Joch wird hier genannt. Ein Joch ist eigentlich für Tiere gedacht, dass sie den Pflug ziehen oder eine Kutsche oder was auch immer, irgendwas Schweres, und dass man sie lenken kann. Aber ein Joch wurde auch benutzt, um Gefangene einzuschüchtern und ihnen zu zeigen, wie klein sie sind, wurden halt behandelt wie Vieh. Und man konnte auch die Gefangenen damit dirigieren, mit so einem Joch. Dann hier Hoffnung für alle übersetzt, eine Peitsche, da steht der Stock des Treibers. Ein Stock mit einer Stahlspitze, mit Haken, mit denen man Schmerzen zufügen konnte ohne wirklich zu verletzen, aber es tat weh. Und weil auch die Tiere bezogen, die gingen dann in die Richtung, in die man will. Der den Stock hatte, das wollte. Und genauso ein Stock wurde eingesetzt für die Gefangenen. Stiefel, eine Armee, die mit gutem Schuhwerk ausgestattet war, konnte schneller laufen, als wenn man barfuß unterwegs ist. Schuhe schützen vor spitzen Steinen, vor Dornen, vor Schlangen, vor Skorpionen. Und diese Armee hatte Schuhe, eine riesige Armee, und alle Soldaten hatten Schuhe. Und sie brauchten dadurch nicht so viel Aufmerksamkeit darauf verwenden, wo sie hintreten, sondern waren viel freier zu laufen und zu kämpfen. Und wenn eine Menge Soldaten im Gleichschnitt marschieren, das wissen wir heute auch, dann dröhnt es. Und dann merkt man, jetzt zieht Gefahr auf. Und der Kriegsmantel im Kampf mit dem Blut der Gegner oder mit eigenem Blut verschmiert. Und dann kommt Licht in diese Situation. Nämlich das Licht ist, alles wird vernichtet. Das Joch, der Stecken, der Mantel, die Stiefel, alles wird verbrannt, zerbrochen. Es hat keine Funktion mehr. Und es wird gesagt, wie am Tage Midians. Und da ist zurückgedacht an Richter 6 bis 8, wo Gideon berufen wird, dem einen Gott zu dienen und die Götzen aus seines Vaters Haus rauszuwerfen und zu vernichten, zu zerbrechen und dem einen Gott Israels einen Altar zu bauen, was sehr viel Mut brauchte. Und manche wollten ihn dafür umbringen, aber sein Vater schützte ihn. Und dann, das war also ein Vertrauensschritt, und dann geht Gott einen Schritt weiter mit ihm und sagt, so, jetzt bist du dran, dieses riesige Heer der Midianiter, das nicht zu zählen war, zu vertreiben. Und am Ende kommt raus mit 300 Soldaten, 300 Mann. Mindestens sechsstelliges Heer zu vertreiben. Utopisch. Wie soll das gehen? Aber wenn Gott da mittendrin ist und weil er Weisheit gibt, funktioniert es. Etwas, was menschlich unmöglich ist. Und daran wird gedacht, wie am Tage Midians, so wird es mit den Assyrern sein. Noch seid ihr unterdrückt, noch gibt es diese Herrschaft. Aber so wird Gott eingreifen, verlasst euch darauf. Und so ermutigt uns auch dieser Bibeltext heute für unsere Finsternisse und unsere Kämpfe zu sagen, Gott ist immer noch der, der mehr Macht hat als irgendjemand sonst. Und der sagt, kommt auf meine Seite, dann bin ich auf eurer Seite. Und dann sind wir gemeinsam unterwegs. Interessant hier in diesem Bibeltext ist, dass nicht gegen Menschen Hass geschürt wird. Und nicht gesagt wird, ihr müsst die Soldaten umbringen, sondern die Mittel, mit denen sie kämpfen, die sollen zerstört werden. Und da hatten wir vor 2 Wochen, glaube ich, jemand aus der Ukraine, ein Cousin von Roman Bumjak war hier. Wie heißt er denn? Maxim, genau, dankeschön. Maxim Juschak, glaube ich. Und er hat so eine Friedensschwalbe mitgebracht. Und die habe ich da reingehängt, weil ich dachte, wenn ich die in die Deko hänge, dann geht die irgendwie verloren, irgendwo. Oder irgendwo hinlege. Und die ist gemacht aus einer russischen Rakete. Das könnt ihr die sehen, da unten rechts hängt sie. Und sie haben gesagt, die Schwalbe ist ein Friedenszeichen in der Ukraine. Und in der Bibel gibt es dieses Wort, Schwerter zu Flugscharen zu machen. Und genau das wird hier gesagt. Wenn ich sauer bin und wütend, dann richtet sich das oft gegen Menschen, die irgendwas tun oder nicht tun oder reden, wie es mir nicht gefällt. Und wir werden durch die ganze Bibel aufgefordert, nicht gegen Menschen zu kämpfen, sondern für das, was Gott wichtig ist. Und das zu zerbrechen, also auch unsere Mittel zu zerbrechen, mit denen wir gegen andere kämpfen. Zu sagen, Gott, du hast den besseren Weg. Der zum Frieden führt. Und wir brauchen diese Erinnerung, ich brauche sie immer wieder, dass es nicht darum geht, gegen andere zu sein, gegen jemanden zu sein, sondern für das, was Gott vorhat. Und so gemeinsam für das unterwegs zu sein, was Gott wichtig ist. Und wie geschieht das hier? Ein bekannter Text, ein Kind wird geboren. Hoffnung ist ein Mensch. Hoffnung ist lebendig. Born to Hope haben wir diesen Gottesdienst genannt. Hoffnung lebt. Hoffnung ist kein sich wegträumen in eine andere Welt, die völlig unrealistisch ist. Hoffnung ist kein Prinzip. Hoffnung ist kein Gesetz und kein Gebot. Hoffnung ist nicht irgendeine schöne Idee, die sowieso nicht funktioniert. Hoffnung ist lebendig. Und sie realisiert sich, sie wird sichtbar in Jesus. Jemand, den man sehen und anfassen konnte, müssen wir aus unserer Perspektive sagen. Jemand, der mich umarmt, der mich sieht, der zu mir redet, der weiß, wie es mir geht. Der für mich ist. Jemand, der diese Welt verändert und zu einem besseren Ort macht. Die Worte, die hier beschrieben werden, machen das deutlich. Das ist so die Botschaft, die diesem Kind mitgegeben wird. Und sie machen auch deutlich, kein Herrscher dieser Welt, kein Mensch, keiner, der irgendwo Verantwortung trägt in Gesellschaft oder in Gemeinde, kann das erfüllen, was hier steht. Das ist richtig und sachgemäß, das auf Jesus zu deuten. Zugleich Mensch und Gott, Jesus ist die Hoffnung der Welt. Sein Name ist Wunderrat. In Kolosser 2, Vers 3 steht, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. In ihm, er in mir, wenn ich ihn in mein Leben eingeladen habe, dann ist er in mir mit seiner ganzen Weisheit. Dann ist er in uns als Gemeinde mit seiner ganzen Weisheit. Und dann können wir das zusammentragen. Und darum geht es, wenn wir beten, dann geht es darum, darum geht es, wenn wir die Bibel lesen, darum geht es, wenn wir eine Predigt zuhören oder ein Buch lesen oder einen Kommentar oder ein Andachtsbuch. Es geht darum, seine Stimme zu hören. Das, was wir hier vorne sagen und singen und so, das ist ohne diese Wirkung des Heiligen Geistes. Es ist nur Schall und Rauch. Sind es nur Töne? Sind es nur Geräusche? Und ich bin nicht Jesus. Ich hoffe, dass ihr das wisst. Ich bin nicht Gott. Aber er gebraucht uns. Er braucht euch auch im Gespräch miteinander, damit er hörbar wird und er sichtbar wird und er zur Wirkung kommt. Aber es geht nicht um mich, es geht nicht um irgendeinen Menschen, es geht darum, dass Jesus gehört wird und erlebt wird. Und da beteiligt er uns dran. Aber es geht um ihn. Also es wäre wirklich dumm, nicht Rat bei ihm einzuholen. Wir brauchen auch die Beratung untereinander, wir brauchen auch Seelsorge, wir brauchen auch therapeutische Hilfe, wenn wir mit Sachen nicht klarkommen. Und da braucht es eigentlich noch viel mehr Mut, das in Anspruch zu nehmen. Aber die einen sagen so, die anderen sagen so. Und dann haben wir die Verantwortung, selbst im Gespräch mit Jesus zu sagen, wo geht's jetzt lang? Wo führst du mich hin? Mit allem Tasten und auch manchmal unsicher unterwegs sein. Und er wird hier genannt starker Gott. Wie in der Schule, ne, gibt es in den ersten Klassen im Religionsunterricht so ein Bild, wie stellst du dir Gott vor? Und dann soll man das malen. Und dann kommt aus den Kinderbibeln so ein alter Mann mit Bart, der auf dem Thron sitzt. Und andere malen eine Sonne oder eine Krone. Oder Frauke hat gesagt, ich gebe ein leeres Blatt ab, weil man darf Gott nicht malen. Und so. So klug war ich damals nicht. Oder hatte nicht den Durchblick. Aber Gott ist nicht so ein lieber, sanfter, schwacher Mensch auf dem Thron, der sowieso nichts ausrichten kann. Sondern er ist der starke Gott. An Jesus sehen wir das. Einmal wird er bedroht von der Menschenmenge, die will ihn die Klippe runterstürzen und dann geht er einfach durch. Also anscheinend war das ein Weg, wo er mitgegangen ist, bis er an der Klippe stand und dann hat er diesen Mob vor sich und dann geht er durch sie durch. Und dann, sie müssen ihm Platz machen. Ein starker Gott. Einer, mit dem man nicht einfach alles machen kann. Als er im Tempel redet, sind Soldaten so berührt davon, dass sie fasziniert zuhören und sie kommen zurück und sagen, wir konnten ihn gar nicht festnehmen, weil er hat uns so beeindruckt, da war so, das hat unser Herz berührt. Im Garten geht es ihm an die, überfällt ihn die Angst vor dem Tod. Und im Gespräch mit seinem Vater kriegt er einen Mut, dass er sagt, jetzt kommen die Soldaten, ich gehe ihnen entgegen. Und alle Jünger haben Angst. Er heilt Kranke, richtet Menschen voller Selbstzweifel auf. Wir haben es mit einem starken Gott zu tun. Und das Beste, was wir tun können, ist, ihn immer mehr kennenzulernen und mit ihm unterwegs zu sein. Und dann ist er ewig Vater. Wichtig, wenn wir die Bibel studieren, wer Gott ist, dann ist er weder Mann noch Frau, sondern vereinigt in sich männliche und weibliche Züge. Er hat uns so geschaffen als Ebenbild. So sagt er, es gibt Mann und Frau und beide zusammen sind Ebenbild Gottes. Und gleichzeitig verbinden wir aber mit dieser Vatervorstellung, ein, was die Bibel uns sagt, ein Nachhausekommen. Ein Willkommensein, also der verlorene Sohn, der umkehrt und der willkommen geheißen wird und umarmt wird und beschenkt wird. Wir haben einen großzügigen Gott, einer, der gerne gibt, der aufrichtet, der sagt, bei mir bist du geborgen, dich schütze ich. Eine Heimat, die mir niemand wegnehmen kann. Und Jesus hat uns diese ewige Heimat zugesichert. Wenn du an ihm dran bleibst, wirst du es erleben. Nach deinem Tod, aber schon vorher, weil das schon Schatten in unsere Existenz jetzt wirft. Und mir sagen immer wieder Menschen, die hereinkommen auch, aber auch die zu Jesus finden, jetzt bin ich nach Hause gekommen. Ich bin angekommen. Ich weiß, wo meine Heimat ist. Eine Heimat, die niemand zerstören kann, niemand wegnehmen kann, die ich bei meinem Vater im Himmel gefunden habe. Und er ist Friedefürst, er ist der Einzige, der wirklich Frieden machen kann, weil er uns göttlichen Frieden ins Herz legt. Frieden mit Gott, er räumt alles weg, was uns von Gott trennt. Und dafür ist er am Kreuz gestorben, dafür ist er auferstanden. Also das, was ich falsch gemacht habe, mein Versagen, aber auch meine Scham, meine Ängste, meine Selbstzweifel, alles das kann mich von Gott trennen. Und er sagt, bring es zu mir. Ich nehme es und gebe dir Frieden dafür, mitten in Herausforderungen. Jesus macht zuerst Frieden mit mir. Und dann befähigt er mich, immer mehr Frieden mit anderen zu machen. Frieden um mich herum zu stiften, Friedensstifter zu sein, Friedensbringer zu sein. Zu vergeben, wenn ich verletzt wurde, um Vergebung zu bitten, wenn ich selber verletzt habe. Das Gespräch suchen. Und das ist echt nicht einfach. Jesus sendet uns dazu, das zu lernen. Und das ist uns nicht in die Wiege gelegt. Den meisten nicht zumindest. Aber wenn wir es lernen und wenn wir es wagen, wird Gottes Schönheit sich ausbreiten wie ein ganz intensiver und schöner Duft. Und diese Gottes Schönheit wird aufleuchten, aufstrahlen und wir werden seine Gegenwart ganz wohltuend und kraftvoll erleben. Licht bricht durch in die Dunkelheit durch Jesus Christus. In Johannes 1, Vers 5 steht, und Johannes 1 nimmt den Gedanken der Schöpfung auf. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dann wird gesagt, und von Gott kam das Licht in die Welt. Und dann wird von Jesus eben gesagt, dass er als Licht in die Welt kam und die Dunkelheit, die Finsternis hat es nicht ergriffen. Das kann man doppelt auslegen. Sie haben es nicht verstanden. Die Finsternis hat es nicht verstanden. Aber man kann auch sagen, das so auslegen, zu sagen, die Finsternis war nicht stärker als das Licht, sondern das Licht hat die Finsternis durchdrungen. Jesus überwindet die Finsternis. Und er will auch dein Licht sein. Und er will das Licht für andere sein. Und jemand hat mal gesagt, geh dahin, wo es am dunkelsten ist. Und normalerweise fürchten wir uns davor. Also da, wo es wirklich gefährlich ist, wo wir nicht wissen, wie die Menschen reagieren, wo Kälte uns beschleicht. Da halten wir lieber Abstand. Aber Er hat gesagt, geh dahin, wo es richtig finster ist, weil ein Streichholz reicht, damit es hell wird. Also ganz wenig, nur ein bisschen. Und so sendet er uns aus. Er will dein Licht sein. Und das wird er, indem du ihn einlädst in dein Leben. Und manche wachsen so rein in den christlichen Glauben und lernen immer mehr, nehmen immer mehr auf, entdecken immer mehr auch, wer Gott ist und wer Jesus ist. Es braucht diese Einladung, weil die Tür, unsere Herzenstür, nur eine Klinke von innen hat. Und Jesus klopft an und sagt, öffne mir doch. Dann kommt dieses Licht, was hier beschrieben wird, also der Wunderrat, Wegebner haben wir gerade gesungen, der Wunderrat und Friedensfürst und Gott Held, also der starke Gott, der kommt in dein Leben und in dein Herz. Also wag es doch, sprich es aus, laut, für dich, wenn du willst, nur für dich allein oder vor Zeugen, das ist oft eine Hilfe. Lade ihn und dann auch immer weiter in deine Finsternisse ein, wo du sie entdeckst. Das hört nie auf. Wir leben in dieser Welt und da gibt es viel Finsternis. Aber Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt und ich mache es hell, auch in deiner Finsternis. Amen.